Herzlich willkommen zu Kurz und Knapp, einer weiteren Antwort auf eure Fragen. In der letzten Mail, die reinkam, wurde mir diese Frage gestellt bezüglich der Auslegung des Tempels in dem Propheten Hesekiel. Also von welchem Tempel spricht der Prophet Hesekiel? Und dann in diesem Zusammenhang, wir sind dann aber dann die ganzen Zahlen zu bedeuten, die Beschreibung des Tempels und all das. Also ist hier die Rede von buchstäblich von dem dritten Tempel, der in Jerusalem dann aufgebaut wird, von dem so viele Bücher gibt und Autoren es ganz genau beschreiben, wie all dieser Bau vonstatten gehen wird und so weiter. Also an dem Ort jetzt, wo die Moschee noch steht, da soll eben dieser dritte Tempel wieder aufgebaut werden. Und viele, viele Christen haben diese Hoffnung und diese Erwartung und leben in diesem Verständnis, dass es eben diesen Tempel, diesen dritten Tempel noch gibt, der dann gebaut wird, in den dann sich der Antichrist anscheinend setzen wird und den entweihen wird und so weiter. Und dann ist die Überzeugung, dass die Beschreibung eben dieses dritten Tempels, der dann gebaut wird, unter anderem in dem Buch Hesekiel hier beschrieben wird. Also ist hier davon die Rede oder ist hier die Rede von einem anderen Tempel, und zwar von dem himmlischen Tempel. Von dem himmlischen Jerusalem, himmlischen Tempel. Und wenn davon hier die Rede ist, wie wir sind eben dann die ganzen Hinweise auf die Opfer, auf die Priester, auf die Zahlen, auf die Angaben, auf die Maße, wie ist das dann zu verstehen, wie ist das zu deuten. Von was ist hier die Rede? Und dieser Frage möchte ich hier kurz und knapp nachgehen, wobei ich mir sicher bin, und ich weiß, dass es schier unmöglich ist, wirklich diesen Themenkomplex kurz und knapp zu beantworten. Von daher geht es mir darum, meine persönliche Meinung, meine Überzeugung, meine Erkenntnis hier kurz und knapp euch zu präsentieren. Und warum es wurden wirklich Abhandlungen darüber geschrieben, Bücher wurden ohne Ende darüber geschrieben, Vorträge gehalten, und trotzdem bestehen immer noch Fragen bezüglich dieses Themas und dieses Buches. Und ich persönlich glaube, dass der Grund darin liegt, weil es weniger aus der Erarbeitung des biblischen Textes und des biblischen Kontextes diese Fragen beantwortet werden, als vielmehr aus der eigenen Prägung, Überzeugung, Meinung, theologisches Gebäudes oder Konstruktes, eine Endzeitbrille, die man aufhat. So, das ist der Grund, warum diese Fragen dann immer noch bestehen und so viel unterschiedliche Meinungen darüber es gibt. Was ich tun möchte in diesem kurzen Video, ich möchte euch zuerst nochmal meine Überzeugung euch kurz vorstellen, dann möchte ich euch ein Buch vorstellen von einem Autor, von dem ich glaube, dass es gut zusammenfasst, die ganze Thematik des Tempels, und dann euch auf ein, zwei Predigten oder Reihen verweisen, in denen ihr das, was ich jetzt kurz und knapp beantworten möchte, vertiefen könnt und weiter studieren könnt. In dieser Weise möchte ich diese Frage eben nachgehen. Also das Erste ist meine persönliche Meinung. Was glaube ich, von was redet der Prophet Hesekiel her? Von welchem Tempel redet er? Das Entscheidende für mich ist, und wer die Predigtenreihen von mir verfolgt, beziehungsweise die Videos, der weiß, dass Christus für mich das Zentrum der Schrift ist und das Schlüssel auch zu dem ganzen Verständnis. Das heißt, auch diesen Propheten und dieses prophetische Buch verstehe ich von Christus her. Jesus selbst hat gesagt, dass alle Propheten auf ihn hin geweissagt haben, und der Johannes der Täufer, der letzte Prophet, war der, auf diese Weise auf Jesus hin geweissagt hat. Und als Jesus kam, sagte er, nun ist er endlich da, von dem eben alle Propheten geredet haben. So, das bezeugt ebenfalls der Apostel Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 3 und Stephanus und Paulus und immer wieder. Das Zeugnis der Schrift ist offensichtlich, dass alle Propheten von diesen Tagen geredet haben, und damit sind die Tage Jesu gemeint, die Tage der Erlösung, die Tage der des Wirkens Jesus auf dieser Erde. Also Jesus ist die Erfüllung der ganzen Schrift und der Erfüllung der Propheten und somit auch des Propheten Hesekiel. So verstehe ich das auch. Und in dieser Weise auch müssen wir auch in Hesekiel auslegen. Gerade die Verse, die wir bevor Kapitel 40 kommt und eine Beschreibung des zukünftigen Tempels kommt, ist der Kontext der Verse vorher nicht unwichtig, ja, für mich sogar entscheidend. Denn da wird uns gezeigt, dass Gottes Herrlichkeit das Haus, das irdische Haus verlassen wird. Warum? Weil der Götzendienst betrieben wird. Und er lässt den Propheten Hesekiel da ein Loch hineingraben und sagt, schau hinein, schau, was da passiert. Und dann verlässt stückweise, schrittweise die Herrlichkeit des Herrn dieses Haus. Und dieses Haus wird dann dem Gericht übergeben und zerstört. Als Jesus, das wahre, der wahre Prophet, der Sohn Gottes in diese Welt kommt, und die Herrlichkeit Gottes wirklich auch zu diesem Haus kommt in seinem Sohn, dann wird uns in dem Markus-Evangelium zum Beispiel genau das Gleiche beschrieben. Er kommt an diesen Ort und was findet er vor? Er findet Gräuel, er findet Götzendienst. Sie haben daraus eine Räuberhöhle gemacht und er weissagt und prophezeit das Gericht aufgrund dieses Götzendienst und sagt, dass dieser Ort vernichtet wird. Und dann verlässt die Herrlichkeit das Haus. Jesus verlässt diesen Ort, geht aus Jerusalem, aus dem Tempel heraus, verlässt Jerusalem und geht gegenüber auf den Ölberg und setzt sich hin und dann lehrt er ja die Jünger und prophezeit die Zerstörung dieses Ortes. Genau das ist die Parallele, die wir zu Hesekiel haben. Und dann folgt natürlich das, was danach kommt, ab Kapitel 40, die Verheißung eines neuen Ortes, eines neuen Hauses, eines neuen Tempels. Und das ist auch ebenfalls etwas, was in Jesus Christus sich erfüllt und nur von ihm her zu deuten und zu verstehen ist. Und dieses Haus ist er selbst. In Johannes 2 hat er gesagt, nachdem er das erste Mal den Tempel gereinigt hat, am Anfang seines Dienstes, haben sich ja alle aufgeregt und dann sagte, reiß diesen Ort ab, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und sie haben sich ja darüber aufgeregt, wie kann er diesen Tempel aufbauen in 3 Tagen. Die Väter haben 40 Jahre dran gebaut und so weiter. Und er sprach aber von seinem Leib. Jesus Christus ist der wahre Tempel. Er ist das, Es ist das wahre Haus und er baut den wahren Tempel wieder auf in 3 Tagen und er sprach von sich selbst. Also Jesus ist der wahre Tempel und sein Haus, und das ist Hebräer Kapitel 2, sein Haus sind wir. Er baut sein Haus und das ist die Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Und diesen Kontext, sowohl im Hesekiel, auch im Kontext der ganzen Bibel, halte ich für sehr wichtig, dass wir den verstehen in diesem Zusammenhang und von daher versuchen zu deuten. Ich möchte euch kurz in Hesekiel in ein paar Verse hineinnehmen und euch dann zeigen, worauf es eigentlich ankommt. Schaut mir mal mit mir den Text an. Hesekiel Kapitel 40 beginnt dann diese Verheißung, diese Prophetie und der Beginn von diesem neuen Haus. Und Hesekiel spricht hier darüber und sagt, dass im 25. Jahr unserer Wegführung im Anfang des Jahres, am 10. des Monats, 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, wichtig, die Prophetie ergeht, nachdem die Stadt geschlagen war. Das heißt, es ist schon passiert. Der erste Tempel, der Tempel Salomos, wurde zerstört. Warum? Wegen dem Götzendienst, wegen der Dinge, die da passiert sind. Also es ist schon passiert. All das geschah natürlich als Schatten, Vorbilder auf das wahre Ereignis, auf das wahre Geschehen. Aber das heißt, Hesekiel beschreibt jetzt nicht die erste Zerstörung, das was jetzt kommt und den Wiederaufbau, sondern es geht über das hinaus, er schaut nach vorne. Und ich sage, es ist die Rede von Jesus Christus, und das, was dann passiert. Also, und dann ist es für uns wichtig, an diesem Ebentag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin in Gottes Erscheinung. Und jetzt schaut mal, wohin wird Hesekiel gebracht. Er brachte ihn in das Land Israel und er ließ mich nieder an einem sehr hohen Berg. So, Hesekiel wird an einen Ort gebracht und wird auf einen Berg gebracht. Und von da ist die Rede von einem sehr hohen Berg. Und Allein das macht deutlich, dass es hier nicht um, den buchstäblichen Berg geht, auf dem dann der Tempel gebaut werden wird, also der dritten Tempel in Jerusalem. Denn dieser Berg ist dann nicht wirklich nicht sehr hoch. Sondern die Berge stehen in der Bibel für Herrschaft, für die Herrschaft Gottes. Das sind Berge ganz immer wieder. Berge stehen für Offenbarung Gottes. Das heißt, da, wo sich Gott naht, da, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich mitteilt, dafür stehen Berge. Und das ist immer in dem Zusammenhang immer von Zion die Rede. Also der Berg Zion, bestimmt kennt ihr diesen Begriff oder diese Bezeichnung, es ist Berg Zion. Also Hesekiel wird auf einen sehr hohen Berg gebracht und dann schaut man, das ist jetzt, was er dann sieht, im Süden heißt es, und auf ihm, auf diesem Berg, im Süden war etwas wie ein Bau einer Stadt. Und worauf ich hinaus möchte und euch als erstes sagen möchte, das, was hier ab Kapitel 40 beginnt und dann entfaltet wird und aufgezeigt ist, die meisten sich sind einig, da wird beschrieben der Bau des neuen Tempels. Das wird uns da gezeigt. Und Kapitel 40 beginnt mit diesem, mit der Einführung, uns wird gezeigt, wie dieser Bau jetzt stattfinden wird. Aber was uns gezeigt wird, dieser Bau ist eigentlich eine Stadt. Also hier ist die Rede von einer Stadt. Das heißt, der Tempel ist nicht nur ein Gebäude auf dem Berg, sondern dieser Tempel ist ein ganzes Stadtkomplex. Also es geht mehr wie als nur ein Gebäude, sondern es ist die Stadt. Und das ist die Stadt Gottes. Also wir können sagen, der Tempel ist zugleich auch eine Stadt. Wir wissen, dass der Tempel zugleich auch ein Haus ist. Also diese Begrifflichkeiten werden hier synonym verwendet. Aber das Entscheidende und das Wichtige ist, das, was Hesekiel sieht, er sieht etwas wie ein Bau einer Stadt. Das heißt, er sieht, ich nehme mal eine andere Farbe, er sieht den Bau. Und das heißt, er sieht noch nicht die Fertigstellung. Es ist noch nicht fertig, sondern er sieht den Beginn eines Baus. Man kann ausdrücken, er sieht eine Baustelle. Warum ist das so wichtig? Hesekiel berichtet uns, der Prophet berichtet, dass von einem Ereignis, das den Beginn eines Baus, einer Stadt, des Baus eines neuen Tempels prophezeit. Und er redet von Jesus und er redet von der Gemeinde. So, das ist, von was hier Hesekiel redet. Er redet nicht von dem irdischen Tempel, er redet von dem himmlischen Tempel. Und er spricht davon, dass das eben beginnt. Ich möchte euch etwas zeigen, wenn ihr Offenbarung 21 aufschlagt, die Verse 19 bis 14, in dem Fall habe ich es euch hier abgedruckt, möchte ich euch zeigen, wo in der Bibel die Fertigstellung von diesem Bau dargestellt wird. Und das ist in dem letzten Buch der Bibel. Und das darf ein weiterer Mann Gottes sehen, das darf Johannes sehen. Und ich möchte euch das vorlesen. Das kam einer von den Engeln, sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach. Und also er wird auch eingeladen, Johannes, so ähnlich wie Hesekiel, und er sagt, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Also hier geht es um die Braut des Lammes, und wir wissen, wer das ist. Das ist natürlich die Gemeinde. Ja, das ist ja für uns offensichtlich, wer die Braut des Lammes ist. Der Sohn Gottes hat sich diese Braut erkauft durch sein Blut, hat sich verlobt, und jetzt ist nahegekommen die Hochzeitsfeier. So, das ist das Bild, das in der Offenbarung gebraucht wird. Aber interessanterweise, schaut mal, und er führte mich im Geist weg auf einen großen hohen Berg. Und jetzt schaut mal, das ist die gleiche Sprache, die wir bei Hesekiel gesehen haben. Auch Johannes darf auf diesen großen hohen Berg, so wie Hesekiel auf den großen hohen Berg durfte. Und er zeigte mir eine heilige Stadt. So, Johannes darf jetzt nicht eine Baustelle betrachten, sondern er sieht eine Stadt, und er sieht die Stadt Jerusalem. und wie sie vom Himmel von Gott herabkommt. Das heißt, diese Stadt ist eine himmlische Stadt. Und sie kommt vom Himmel herab. Von Gott kommt sie. Und was ist diese Stadt? Es ist die Braut. Der Engel sagt dem Johannes, ich will dir die Braut zeigen. Und als Johannes auf diesen hohen Berg gebracht wird, sieht er die Stadt. Und was sieht er? Er sieht Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Wie wunderbar ist das. Ihr Licht glanz gleich einem kostbaren Edelstein wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große hohe Mauer und 12 Toren, 12 Engeln und Namen darauf geschrieben, welche Namen der 12 Stämme Israels sind. Und nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore, nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, wiederum 12, richtig? Und auf den 12 die Namen der Apostel. Das heißt, diese Stadt besteht aus 12 mal 12. Und 12, die ersten 12er-Gruppe sind die 12, die Namen der Söhne Israels. Söhne Israels und die 12 anderen sind Apostel, das heißt AT und NT. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu, die Braut Jesu besteht aus den Gläubigen des Alten Testaments und aus den Gläubigen des Neuen Testaments. Das ist die Gemeinde. Das wird uns. Die Tore repräsentieren Eingang. Wer darf da hineingehen? Das sind die Gläubigen und die Grundsteine. Das ist, auf welchem Grund wurde gelegt? Und das ist die Apostel, die die Grundlage gelegt haben, von dem Paulus hier redet. Also, und das ist die Beschreibung. So, das ist das, was Hesekiel in Hesekiel 40 anfing zu sehen. Er fing diesen Bau von diesem Tempel, von dieser Stadt, von dieser Braut. Und Johannes sieht die Fertigstellung. Am Ende der Bibel bekommt Johannes die gleiche Vision, aber er darf die Fertigstellung dieser Stadt sehen. So, das ist, von was der Hesekiel spricht bzw. prophezeit. Aber wie ist dann die ganze Sprache zu verstehen? Wie sind die Bilder zu verstehen? Wie sind die Zahlen zu verstehen? Und da möchte ich euch einfach kurz sagen, dass das Erste, was wir da begreifen müssen, die Bildersprache der Propheten. Moment, ich wechsle schon das Bild. Die Bildersprache, die muss gedeutet werden. Das sind Schatten und Bilder. Das heißt, der neue Tempel, die Braut des Lammes, als das Haus Gottes, als der Tempel Gottes, als der herrliche Tempel aus Edelsteinen gebaut, die wird in der gleichen Sprache, in der Bilder verwendet, wie das Volk es kennt. Es sind die Bilder des Tempels, die sind ihnen bekannt. Es sind die Bilder des Opferns, der Anbetung, die sind ihnen bekannt. Es sind die Bilder des levitischen Priestertums, die sind in der Priester, das Priestertum ist ihnen bekannt. Wie sie, das heißt, ihnen wird etwas Zukünftiges, was sie noch nie gesehen haben, was wir noch nicht gesehen haben, in einer Sprache dargestellt, die wir kennen. Und woher kennen sie das? Es gab schon mal einen Tempel, der auch zerstört worden ist. Aber da geschahen buchstäblich all diese Dinge. Und da gab es all die Kleider und Vorschriften. Und da gab es die Ordnungen, da gab es die Gebäude, es gab die levitischen Priester und all diese Dinge gab es. Und das geschah alles zum Vorbild, damit wir an diesen Schattenbildern das Wahrhaftige erkennen. Und von daher verwendet Hesekiel die gleiche Sprache andersrum. Gott verwendet die gleiche Sprache. Hesekiel schreibt es ja nur auf, um uns in der Sprache und in Bildern, die wir kennen, geistlichen Dingen zu veranschaulichen. Genau das Gleiche betrifft auch die Zahlen. Zahlen müssen nicht dann gerechnet und nicht gemessen werden. Die müssen verstanden und gedeutet werden. Ich mache euch mal ein Beispiel. Gerade bezüglich der Zahlen in Hesekiel oder beziehungsweise wie man mit Zahlen umgeht. Ich zeige euch noch einmal ein, zwei Bibelstellen diesbezüglich. Schaut mal in Offenbarung 21, in dem Abschnitt, in dem wir gerade waren, schaut mal, wie diese Stadt beschrieben wird. Und er redet und der mit mir geredet hatte, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr. Also hier geht es darum, hier wird etwas gemessen. und die Stadt und ihre Tore zu messen. Hier werden also Maßangaben gegeben dieser Stadt. Und da ist die Rede von der Stadt, die viereckig war. Und es ist die Rede von der Länge, es ist die Rede von der Breite. Und dann taucht wieder eine Zahl auf von 12.144 Ellen. Das sind die Zahlen, die immer kommen. 12 und in 1000, also in vollkommener 12.000 oder 144 und später, wir kennen das vorher aus Offenbarung 7 zum Beispiel, dann ist die Rede von 144.000. Also das sind so ähnliche Zahlen, Angaben, die dann auftauchen in der Offenbarung. Hier geht es nicht darum, dass wir die anfangen, diese Zahlen zu messen und aus nach dem Maßstab hinzulegen, okay, und 144 Ellen wird die Stadt groß sein, sondern hinter diesen Zahlen verbirgt sich geistliche Wahrheit. Die muss man deuten, die muss man verstehen. So, es gibt eine Zahl, die zu messen ist. Und der Engel hat ein Rohr. In gleicher Weise hat auch Johannes schon mal einen Maßstab bekommen. Schaut mal, in Offenbarung 11 heißt es, und es wurde ihm ein Rohr gegeben, ebenfalls ein Stab. Und was sollte er damit machen? Steh auf und miss. Er soll messen. Und zwar war es den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Er soll sie messen. Um was geht's? Johannes bekommt nicht einfach einen Auftrag, einen Meterstab zu nehmen und hinzugehen und dann anzulegen und zu messen, sondern hier geht's um Folgendes. Wenn die Bibel von Maßstab redet und von Messen redet, von Zahlen redet, von den Längen und Breiten des Tempels redet, von der Stadt redet, dann geht's um Folgendes, dass Gott die Größe dieser Stadt, die Größe dieses Tempels festgelegt hat. Also die Größe ist festgelegt. Das heißt, die ist von Gott festgelegt. Und warum ist das für uns so wichtig? Weil diese Tatsache, dass die Größe der Stadt festgelegt ist, zu einem uns Sicherheit lehrt und zum anderen die Vollständigkeit lehrt. Das heißt, als Johannes den Auftrag bekommt, die Stadt zu messen, das ist im Kontext der Leiden und der Verfolgung, sagt Gott, weißt du was, das Unsichtbare, das der wahre Tempel, der ewige Tempel, der himmlische Tempel, die Zahl derjenigen, die da hineingehören, es ist sicher, es ist fest, es ist bei Gott fest, und solange es noch nicht abgeschlossen ist, das heißt, selbst wenn noch ein kleiner Zentimeter von dieser Stadt fällt, ist es noch nicht fertig gebaut und noch nicht abgeschlossen. Als eben in der Offenbarung 21 der Engel, das nachmisst, dann will er Johannes zeigen, schau mal, es ist vollständig, jeder ist in diese Stadt hineingekommen, jeder ist eingefügt, jeder Stein ist an seinem Platz, es ist vollkommen, die Stadt ist fertig gebaut. Das Bild des Messens und der Größe ist das Bild der Sicherheit und der Vollständigkeit. Das Bild der Sicherheit und der Vollständigkeit der Verheißung Gottes. Damit sagt Gott, dass die Stadt, die er in Hesekiel angefangen zu bauen, in der Offenbarung fertiggestellt wird. Und die Größe wurde von Anfang an von Gott festgelegt. Das ist das ganze Thema der Erwählung, das ganze Thema der Souveränität Gottes und dass er letztendlich das, was er verheißen hat, auch eben vollenden wird. In dieser Weise, also von welchen Tempeln redet Hesekiel, der Prophet Hesekiel ab Kapitel 40 und folgende? Er redet von dem himmlischen Jerusalem, von dem himmlischen Tempel, das nicht nur ein Tempel ist, das eine ganze Stadt ist. Und diese Stadt ist das neue Jerusalem und das neue Jerusalem ist die Gemeinde, ist die Braut des Lammes. Das ist der große Kontext der Bibel und so deute ich und so verstehe ich. Ich versprach euch, ein Buch vorzustellen. Das ist dieses Buch. Ich hoffe, könnt ihr das sehen. Das ist das Buch von Gregory Beale und das heißt Der Tempel aller Zeiten. Hier eine biblisch-heilsgeschichtliche Studie zu dem Tempel. Ein wertvolles Buch, wie ich finde, das aufzeigt vom Garten Eden, das als ein Schattenbild des ersten Tempels und bis zur Vollendung des wahren Tempels in der Offenbarung. Und da geht er auch auf den Tempel in Hesekiel ein und erklärt diese Bildersprache. Von daher ist dieses Buch zu empfehlen. Ich werde mit es verlinken, sowohl dieses Buch werde ich unten verlinken, wie eine Auslegung zu dem Buch Haggai. Da geht es auch um diesen Tempel. Und auch in der Auslegung Jesu in Markus Kapitel 11, 12, vielleicht sogar mit 13 mit hinein. Also das für heute versucht, kurz und knapp, sind es 25 Minuten geworden, aber für dieses Thema ist es wirklich kurz und knapp. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, dass es euch weniger zum Anstoß als mehr zum Segen sein wird. Macht's gut.